Gut. Ich freue mich, heute hier sein zu dürfen. Dankeschön. Ich war auch ganz glücklich, dass die Nurit die Moderation macht. Dann habe ich so ein bisschen einen Anker hier, weil ich vor allem von den Rangern wahrscheinlich bekannt bin. Genau. Ich bin Caro und die Verlobte vom Sebi und seit ungefähr 2,5 Jahren mehr sporadisch, jetzt mehr bei den Rangern dabei. Genau, seit ich mit dem Studium fertig bin und jetzt auch in Darmstadt wohne. Genau. Und als ich habe mir die anderen Predigten aus eurer Reihe schon mal angehört und fand es ganz toll, die Idee, dass wir verschiedene Tischgemeinschaften von Jesus uns anschauen. Und finde dieses Bild so toll, dass wir uns vorstellen, wir werden alle mit Jesus an einem Tisch sitzen und zusammen feiern und Gemeinschaft haben und ja, eine gute Zeit haben. Wir alle schätzen es doch, wenn man mit guten Freunden zusammensitzt, was Gutes isst, sich gut unterhält und auch so richtig mal wieder auftanken kann. Jedenfalls geht es mir so, dass ich das kann. Und dieses Bild ist so, als ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, immer mehr in mir erstarkt. Und ich habe gedacht, boah, so cool, so schön. Und dann habe ich die Bibelstelle gelesen, die für heute mir ausgesucht wurde. Und wir werden die Stelle uns gleich zusammen angucken. Ich habe auch die Bibelstelle auf den Folien mitgebracht. Genau. Und unser Thema für heute ist Tisch der Vielfalt. Alle sind eingeladen. Und wie gesagt, zuerst hatte ich dann da so ein bisschen ein Fragezeichen, als ich mir dann die Bibelstelle angeguckt habe. Die steht im Lukas-Evangelium, wie die anderen in dieser Predigtserie ja auch. Und ich werde es jetzt einfach nochmal vorlesen. Ihr könnt auch hier mitlesen, ist dieselbe Übersetzung, ist die Elberfelder Übersetzung, genau. Die enge Pforte, erste und letzte. Und lehrend durchzog er nacheinander Städte und Dörfer und reiste nach Jerusalem. Es sprach aber jemand zu ihm: Herr, sind es wenige, die gerettet werden? Er aber sprach zu ihnen: Ringt danach, durch die enge Pforte hindurchzugehen. Denn viele, sage ich euch, werden hineinzugehen suchen und werden es nicht können. Sobald der Hausherr aufgestanden ist und die Tür verschlossen hat und ihr anfangen werdet, draußen zu stehen und an der Tür zu klopfen und zu sagen: Herr, öffne uns, wird er antworten und zu euch sagen: Ich kenne euch nicht und weiß nicht, woher ihr seid. Dann werdet ihr anfangen zu sagen: Wir haben vor dir gegessen und getrunken und auf unseren Straßen hast du gelehrt. Und er wird sagen: Ich sage euch, ich kenne euch nicht und weiß nicht, woher ihr seid. Weicht von mir, alle ihr Übeltäter. Da wird das Weinen und das Zähneknirschen sein, wenn ihr Abraham und Isaak und Jakob und alle Propheten im Reich Gottes sehen werdet, euch aber draußen hinausgeworfen. Und sie werden kommen von Osten und Westen und von Norden und Süden und zu Tisch liegen im Reich Gottes. Und siehe, es sind Letzte, die Erste sein werden, und es sind Erste, die Letzte sein werden. Ja, als ich das gelesen habe, war ich erstmal so, okay, gut, mal schauen, was ich irgendwie mit dieser Bibelstelle mache. Und habe irgendwie gedacht, okay, das ist nicht so der freundliche, willkommende Jesus, von dem wir irgendwie sonst in sehr vielen Predigten hören und der uns sonst auch in so vielen Bibelstellen begegnet. Und oft ist es ja so, mit Bibelstellen, mit denen wir nicht so viel anfangen können, beschäftigen wir uns vielleicht auch nicht so viel. Die Wahl hatte ich jetzt nicht. Dementsprechend habe ich gedacht, okay, wo sind denn irgendwie noch Stellen, wo Jesus mir erstmal irgendwie unfreundlich erscheint? Und dann ist mir noch eine Geschichte eingefallen, die ihr vielleicht kennt. Die steht auch in zwei Evangelien, in Matthäus und in Markus. Und da geht es um eine syrophönizische Frau, also eine Ausländerin. Und die läuft hinter den Jüngern her und bittet Jesus, dass er ihre Tochter von einem Geist befreit. Und Jesus antwortet erstmal gar nicht und ist dann so ein bisschen schroff zu ihr. Und sie fragt aber dann nochmal nach und ist beharrlich, obwohl Jesus sie zuerst abgewiesen hat und sagt: Hey, ich bin zwar eine Ausländerin, aber du hast so viel, was du geben kannst. Ein kleines bisschen, ein Krümelchen, sagt sie, reicht und sie wird, oder ihre Tochter wird geheilt. Und Jesus reagiert dann auch und heilt ihre Tochter. Genau, aber das ist auch so eine Stelle, wo ich am Anfang gedacht habe, okay, gut, warum ist Jesus denn da jetzt so abweisend am Anfang? Genau. Und dann habe ich mich gefragt, was war denn überhaupt Jesu Auftrag? Und wir alle wissen, er ist gekommen, um zu retten, aber auch um zu lehren, zu predigen und zur Umkehr aufzurufen, vor allem. Und er ist aber eben auch zuerst wirklich zu den Schafen Israels gesandt. Er betont es auch mehrmals, dass er eben zuerst zu den Israeliten gesandt ist, zum Reich oder zum Volk Gottes. Genau. Und er hat auch nicht außerhalb von Israel gepredigt. Also er ist nicht irgendwie nach Syrien gegangen oder nach Rom oder nach Griechenland und hat die Heiden bekehrt, sondern hat wirklich erstmal in Israel gelehrt und gepredigt. Genau. Okay, und jetzt gehen wir uns nochmal den Text und schauen uns nochmal so ein paar einzelne Verse an und ja, schauen mal, ob uns der Text ein bisschen mehr sagt und wir irgendwie vielleicht rausfinden können, ob Jesus wirklich so unfreundlich ist oder was da vielleicht dahinter steckt. Also wir sehen, Jesus ist auf der Reise. Jesus ist auf dem Weg nach Jerusalem. Und das ist ja so ungefähr, wenn wir uns das Lukas-Evangelium angucken, ab Kapitel 9. Also er ist schon ein bisschen unterwegs. Und er spricht vermehrt, seit er eben auf dem Weg nach Jerusalem ist, über das Thema Errettung und wie kommen Menschen ins Reich Gottes. Eben weil er ja auch seiner Kreuzigung entgegengeht und eben dann auch der Auferstehung. Und er zieht lehrend durch Städte und Dörfer. Wir haben gerade schon gesagt, einer seiner Aufträge ist, zu lehren und weiterzugeben, was die frohe Botschaft bedeutet. Und dann wird er gefragt, ob es wenige sind, die errettet werden. Und wir wissen nicht, wer ihn das fragt, ob das ein Schriftgelehrter ist oder jemand, der überhaupt nicht lesen konnte. Wir wissen nicht, wer das ist. Wir wissen auch nicht, welche Intuition oder welche Idee die Person hatte, diese Frage zu stellen. Ich habe mir ein paar verschiedene Übersetzungen angeguckt und in der Hoffnung für alle steht geschrieben, stimmt es wirklich, dass nur wenige errettet werden? Also vielleicht gibt das so ein bisschen Anhaltspunkt, dass die Person irgendwie das schon mal gehört hatte oder sich gedacht hat, okay, da gibt es irgendwie eine Einschränkung und fragt deswegen danach. Genau. Und Jesus antwortet dann, dass die Leute darum ringen sollen, ins Reich Gottes zu kommen. Er spricht von einer engen Pforte. Und dieses Bild taucht in mehreren Evangelien auf, also dieser schmale Weg oder die enge Pforte. Wir lesen ein paar Kapitel vorher in Lukas 6 schon mal davon. Und wenn wir uns im Johannesevangelium die berühmten Ich-Bin-Worte angucken, dann sagt Jesus über sich selbst in Kapitel 10, Vers 9, dass er die Tür ist und dass jemand, der durch ihn hindurchgeht, selig oder andere Übersetzungen sagen auch gerettet werden kann und Weide finden wird. Oder ein paar Kapitel später auch wieder in Johannes, in Kapitel 14, Vers 6, sagt er, dass er der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Dann sagt er aber eben auch, dass viele versuchen werden, durch die Tür hindurchzukommen, aber es nicht wenige schaffen werden. Und dann beginnt dieses Bild von dem Gastmahl, an dem Menschen zu Tisch sitzen, aber das irgendwie doch eine geschlossene Gesellschaft ist. Und es Leute gibt, die da vor verschlossenen Türen stehen. Das könnte irgendwie darauf hinweisen, dass es so einen Zeitpunkt gibt, den man Zeit hat, an den Tisch des Herrn zu kommen und ins Reich Gottes zu kommen. Und dass es dann aber auch einen Punkt gibt, wo die Tür zu ist. Und dann steht man vor der Tür. Also für mich ist das so ein Zeichen dafür oder ein Bild dafür, dass Gott eben sagt, wir brauchen irgendwann in unserem Leben einen Entscheidungszeitpunkt, wo wir sagen, wir entscheiden uns für das Reich Gottes. Und dann sehen wir in Vers 26, dass die Menschen, die vor der Tür stehen, um Einlass bitten. Und die sagen, hey Herr, du kennst uns doch, wir haben mit dir zusammen gegessen, wir haben mit dir zusammen getrunken, du hast auf unseren Plätzen gepredigt. Und Jesus erwidert aber, dass er sie nicht kennt. Oder der Hausherr sagt, dass er sie nicht kennt, stellvertretend hier für Jesus oder für Gott. Und ja, das ist irgendwie schon ganz schön hart. Er sagt sogar einen Vers später, weicht von mir, ihr Übeltäter, was ja irgendwie schon dann nochmal echt heftig ist. Und da habe ich mich gefragt, woher könnte das kommen, dass Gott sagt, dass er die Leute nicht kennt? Und es gibt auch ein paar andere Bibelstellen, die so darauf hinweisen, dass Gott Leute erstmal oder Jesus erstmal Leute zurückweist. In Lukas 6 sagt er: Denn es gibt viele, die mich Herr, Herr nennen, aber doch nicht tun, was ich sage. Jesus geht es also vielleicht irgendwie doch um mehr als nur um das Äußerliche, dass man zusammen gegessen und getrunken hat oder dass er auf den Straßen gepredigt hat. Und ich habe so gedacht, okay, jetzt ist vielleicht nochmal ganz wichtig zu überlegen, zu wem er da spricht. Wir haben vorher gesagt, er hat erstmal in Israel gepredigt. Das heißt, er hat zu Juden gesprochen. Er hat also zum auserwählten Volk Gottes gesprochen. Zu einem Volk, was sich auf seine Abstammung berufen konnte. Auf Abraham zum Beispiel, auf die Väter, auf die Gründerväter der 12 Stämme. Und für die muss es ganz schön komisch gewesen sein, wenn da auf einmal jemand kommt und sagt, es reicht irgendwie nicht mehr, die Gebote zu halten, die irgendwie seit Jahrtausenden bestehen haben, und die Traditionen zu halten, sondern es gibt irgendwie einen anderen Weg und es gibt irgendwie eine andere Wichtigkeit, um ins Reich Gottes zu kommen. Es muss bestimmt erstmal auf Protest gestoßen haben, weil die Juden es ja gewohnt waren, dass sie das auserwählte Volk sind. Und jetzt sagt Jesus aber, es zählen eben nicht nur diese Äußerlichkeiten, dass wir zusammen essen oder dass irgendwelche Speisegebote gehalten werden, sondern es geht Jesus um mehr. Es geht darum, dass eine Entscheidung getroffen wird für ihn. Dass Leute annehmen, dass er das Tor ist und die enge Pforte ist und die Menschen durch ihn zum Herrn kommen. Wenn wir uns anschauen, in Vers 27 spricht er davon, dass die Übeltäter von ihm weichen sollen. Und damit zitiert er aus dem Alten Testament, aus Psalm 6, Vers 9. Und das ist ein Bußpsalm, einer von 7 Bußpsalmen Davids. Und David erkennt oder hat Kummer über seine Schuld. Er weint nachts und beschreibt es und er hofft auf Gottes Gerechtigkeit. Und dann sagt er in Vers 9, denn der Herr hat mein Weinen gehört. Feinde und Ankläger haben keine Macht mehr über mich. Also kein Ankläger hat Anrecht auf ihn, weil er auf Gottes Gnade hofft, auf Gottes Vertrauen. Und wenn wir uns jetzt anschauen, wie Jesus dieses Wort benutzt, dann sagt er, dass die, die Unrecht tun, so kann man Übeltäter auch übersetzen, so ist in der Hoffnung für alle übersetzt, dass die von ihm weichen sollen. Er erwartet also, dass eine Änderung passiert, dass Leute ihn annehmen und dadurch auch eine Änderung in ihrem Verhalten, in ihrem Herzen, in ihrer Herzenshaltung passiert. Er sagt später, denn nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird ins Reich Gottes kommen, sondern der, der den Willen meines Vaters tut. Das ist in Matthäus 7, Vers 21. Also brauchen wir eine Änderung in unserem Herzen und es kommt auf Nachfolge an. Jesus erwartet also mehr als Äußerlichkeiten, als zusammen zu Tisch zu sitzen. Auf der anderen Seite hat er auch ganz viel Tischgemeinschaft mit Menschen, die die damaligen Juden eher negativ behaftet gesehen haben. Er hat Tischgemeinschaft mit Sündern, mit Zöllnern, mit Menschen, die irgendwie aus der Gesellschaft eher ausgestoßen waren. Und diese Menschen haben aber scheinbar durch diese Begegnung mit Gott oder mit Jesus an diesem Tisch eine Veränderung in ihrem Leben erfahren. Wir lesen, dass sie danach befreit waren, Freude erfahren haben und so Jesus sogar nachfolgen, wenn wir uns den Zöllner Zachäus anschauen. Also haben sie scheinbar verstanden, dass sie durch diese Begegnung mit Gott, durch Jesus, eine Veränderung in ihrem Herzen erfahren haben und ihn dadurch angenommen haben. Jesus will, glaube ich, also nicht durch diese Stelle die Menschen verschrecken, sondern ich glaube, dass er wachrütteln will, dass er den Leuten, die ihm zuhören, sagen will, es kommt nicht auf das an, was jetzt Jahrtausende lang gegolten hat, auf die vielen Gebote und die viele Tradition, sondern es kommt darauf an, sie ihn aufzunehmen, zu spüren, wer Gott ist, wie er sich durch Jesus offenbart hat und dadurch eine Herzensänderung zu spüren. Und ich glaube, wenn man das so betrachtet, dann wirkt das auch gar nicht mehr so unfreundlich. Und wenn wir weiter im Text schauen, dann sagt er danach, dass es eben viele Völker und Menschen gibt, die von allen Himmelsrichtungen kommen und am Tisch des Herrn liegen werden. Wir wissen ja, in der antiken Kultur lag man zu Tisch, nicht sitzt. Heute würden wir vielleicht sagen, man sitzt zu Tisch. Also gibt es Menschen, die verstanden haben, dass es auf Jesus ankommt und dass man durch ihn diesen Platz am Tisch des Herrn hat. Und das muss für die Juden auch nochmal echt heftig gewesen sein, weil sie vorher ja auch eher vielleicht, ja, weil sie sich dieses Privileg sicher waren, dass sie das erwählte Volk sind. Und sie haben auch manchmal nicht ganz so positiv über ihre nichtgläubigen Nachbarn gesprochen. Wenn wir uns nochmal erinnern an die syrophönizische Frau vom Anfang, da gebraucht Jesus ein Bild, was tatsächlich in der damaligen jüdischen Kultur nicht selten war, dass man von Hunden gesprochen hat, dass Heiden als Hunde bezeichnet wurden. Und jetzt hebt aber Jesus das auf und sagt, denn Letzte, also Niedrige, werden Erste sein. Also Menschen, die ihr vorher als Heiden bezeichnet habt, als Hunde, sind die Ersten am Reich Gottes. Und das muss, glaube ich, auch heftig gewesen sein, das so zu erfahren. Aber ich glaube, darin liegt auch eine ganz große Chance, eben den Leuten klarzumachen, dass es nicht so weitergehen kann wie bisher. Und dass Jesus aber eine ganz große Einladung ausspricht. Und er ist immer noch ganz groß in der Verkündigung. Und er ist ja immer noch erst zum Reich Israel gekommen, zum Volk Israel gekommen und spricht zu ihnen primär. Also gibt ihnen die größte Chance, durch die Wunder, die er tut, zu erleben, wer er ist und was er tun kann. Und dann habe ich mir überlegt, okay, wie geht Jesus denn sonst noch mit Randgruppen um? Wir haben jetzt gesehen, er hat auf jeden Fall, spricht von einer Tischgemeinschaft, in dem Heiden Platz im Reich Gottes haben. Und Jesus und eine Vielfalt von Menschen, die oder Randgruppen der Gesellschaft, wäre nochmal eine ganz andere Predigt. Aber ich dachte, ich greife nochmal ein paar Gruppen raus, um zu zeigen, was denn diese Vielfalt von verschiedenen Menschen, nicht nur Völkern, sondern auch Gesellschaftsgruppen am Tisch Gottes heißen kann. Und wenn wir uns überlegen, wie Jesus gehandelt hat und gepredigt hat, dann hat er ganz schön viele gesellschaftliche Konventionen seiner Zeit gebrochen. Zum Beispiel rückt er Kinder in den Vordergrund. So in der antiken Gesellschaft waren die älteren Leute, die weiseren Leute, die tatsächlich so richtig in der Gesellschaft was gezählt haben. Kinder waren da nicht ganz so wichtig. Und wenn wir uns überlegen, wie im Alten Testament auch manchmal so Erziehungsmaßnahmen gehandhabt werden, wir denken irgendwie an die Sprüche und daran, dass man seine Kinder züchtigen soll, bin ich eigentlich ganz froh, dass wir nicht mehr in den alten, guten biblischen Zeiten leben. Und Jesus rückt da jetzt auch einiges irgendwie in anderes Licht. Und sagt in Matthäus 19, Vers 14, dass die Kinder zu ihm kommen sollen. Also er ruft Gruppen, die sonst nicht im Fokus standen der Gesellschaft, zu sich. Und in Markus 9 stellt er sogar ein Kind in die Mitte, nimmt es in den Arm und sagt, wer ein Kind aufnimmt in Liebe, der wird auch mich aufnehmen. Auch wenn wir uns überlegen, wie Jesus mit Frauen umgegangen ist, ist es eine komplette ein kompletter Bruch der Konvention. Wir haben schon von Maria und Martha gehört. Und Martha hat nach Jesu Meinung das Richtige erwählt, hat sich zu seinen Füßen gesetzt und ihm zugehört. Maria, Entschuldigung, ja. Ja. Und Maria hat sich ihm zu Füßen gesetzt. Und damals war es so, dass der Lehrer saß auf dem Lehrstuhl und die Schüler saßen zu seinen Füßen. Das heißt, es war eine technische Bezeichnung, so wie wenn wir heute in die Uni gehen und uns in den Hörsaal setzen. Und er hat das angenommen und wollte scheinbar, dass eine Frau, die nicht normalerweise einem Rabbi zuhören konnte, zu seinen Füßen sitzt und ihm lauscht. Er wollte also Bildung Verkündigung zu Gruppen bringen, die sonst nicht die Möglichkeit hatten, einem Rabbi zuzuhören. Oder wir denken an die Frau am Brunnen, die Samariterin in Johannes 4, die verachtet war von ihrer kompletten Dorfgemeinschaft. Und Jesus sucht sich diesen Menschen aus, um der ersten Person zu offenbaren, dass er der Messias ist. Fand ich auch spannend. Er hatte auch Frauen als seine Jüngerinnen, die ihm nachgefolgt sind. Außerdem legt er doch dann Merk auf Ausländer. Wir haben vorher von der phönizischen Frau kurz gesprochen, syrophönizischen Frau, die er dann doch eben heilt. Oder dass er eben, wie wenn wir uns nochmal an die Frau am Brunnen erinnern, mit Volkgruppen wie den Samaritern spricht und die ernst nimmt. Auch Unreine und Kranke, vor denen scheut er nicht. Zum Beispiel lässt er das zu und sagt, dass die blutflüssige Frau, die durch die Berührung an seinem Gewand geheilt wurde, richtig gehandelt hat. Was auch eine komplette damalige No-Go war, wenn man überlegt, dass diese Frau, um das zu tun, alle verunreinigt hat, die in dieser Menge sind. Und er hat es aber gesehen und hat ja dem Wert gegeben. Zöllner und Sünder sind Menschen, mit denen er Tischgemeinschaft hat, wie Zachäus, den ich vorher auch erwähnt habe und der dann später ja einer seiner Jünger wird. Jesus versammelt also eine ganz schön vielfältige Gruppe von Menschen um sich, aber dann auch später um den Tisch des Herrn. Und das ist, finde ich, was total Mut macht. Eben, dass Jesus da niemanden vergessen hat und außer Acht gelassen hat. Also können wir eher sagen, wenn wir auf die nächste Folie sind, wir können bestätigen, dass Jesus eine vielfältige Tischgemeinschaft wollte und dass eben alle eingeladen sind. Die Frage ist nur, was wir mit der Einladung machen. Wir haben gesehen, dass es einen Zeitpunkt gibt, an dem der Hausherr die Tür zumacht und an dem es Menschen gibt, die draußen stehen werden. Und Jesus wollte, glaube ich, das auf jeden Fall vermeiden. Das ist der Kern seiner ganzen Verkündigung. Und deswegen, ja, wollte ich heute nochmal jeden Einzelnen fragen, wie steht's denn da drum? Seid ihr euch sicher, dass ihr am Tisch des Herrn sitzen werdet? Weil die Einladung ist ausgesprochen an uns alle. Und ich würde jetzt einfach gern nochmal für uns alle beten, dass wir uns dieser Einladung bewusst sind und dass wir wissen, dass wir einen Platz am Tisch haben, wenn wir Jesus in unserem Leben annehmen. Und alle, die sich vielleicht denken, oh, okay, ich bin da irgendwie gerade unsicher oder ich bin gerade irgendwie nicht so da nahe dran, der kann heute nochmal zu Jesus kommen und sagen, hey, ich möchte durch diese enge Pforte gehen, ich möchte durch die Tür gehen, durch die ich ins Reich des Herrn komme. Und Vater, ich danke dir für dein Wort. Jesus, ich danke dir, dass du gekommen bist, um zu erretten, um einzuladen und um uns wach zu rütteln. Und ich danke dir für dieses große Geschenk, was du getan hast, als du ans Kreuz gegangen bist und als du aber den Tod danach besiegt hast und auferstanden bist. Und ich danke dir, dass du Herr in unserem Leben sein willst und dass alle, die deine Herrschaft über ihr Leben annehmen, einen Platz an deinem Tisch haben im Reich Gottes. Ich bete jetzt für alle hier, dass sie ganz neu das erfahren dürfen und dass sie ganz neu spüren dürfen, dass du sie eingeladen hast. Dass sie nur Ja zu dir sagen müssen. Für alle Herzen bitte ich, dass du sie ganz arg aufmachst und dass sie ganz neu spüren, wie groß du bist, wie groß deine Werke sind und dass wir wirklich da dankbar sein können für. Amen. Und heute ist ja nochmal was Besonderes.